Ja, vielen Dank für die warmen Worte und für Ihr Erscheinen. Wir haben einen Titel gewählt, der eigentlich so ein bisschen abschrecken sollte, hätte ich fast gesagt. Aber wir haben schon gehört, das Thema Zins ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und dass wir da stehen, wo wir stehen, hat eben zentral auch damit zu tun, dass sich so wenig Menschen mit dem Thema Zins auseinandersetzen und auch mal hinter den Vorhang schauen. Ja? Bevor ich allerdings in das Thema einsteige, möchte ich mich nochmal outen als langer Fan schon des High Club Münsterlands und dass ich das sehr, sehr genau beobachtet habe, was hier so passiert und dass ich auch schon bei anderen High-Clubs in Deutschland war und da wird der High-Club Münsterland immer so als das Leuchtturmprojekt angesehen und auch der YouTube-Kanal, der wurde noch gar nicht erwähnt, da bitte auch mal klicken, da gibt es auch tolle Videos. Insofern danke an Christoph und sein Team, dass ihr das hier alles so möglich macht und über einen so langen Zeitraum schon durchzieht. Ich denke, das ist auch nochmal einen Applaus wert. Ja, steigen wir gleich mal so ein bisschen launig in das Thema ein und spulen mal eine Folie weiter. Das ist so das, die Welt, wie ich sie mir vorstelle, wenn ich vielleicht mal irgendwann zu meinen Enkeln oder Urenkeln spreche, sofern ich das noch erleben möchte oder kann. Und jeden Monat haben die Menschen gespannt auf die Zinsentscheidung der Zentralbank gewartet. Ja, also das ist so meine Vision, dass die Menschen dann irgendwann im Zeitablauf erkennen, dass das ein ziemlicher Wahnwitz ist, wenn eine zentral verwaltende Behörde den Zins festlegt. Ja. Wir haben uns gerade, ich habe schon mit einem Immobilienunternehmer gesprochen, der kann sich sehr, sehr gut reinversetzen in diese Thematik und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man das ab und zu mal so ein bisschen humoristisch angeht. Die Bitcoin-Community macht das sehr gut, die jagen dann immer diese Memes, so heißt das Neudeutsch, durchs Internet und dann gelangt das auch mal zu mir und insofern verwerte ich das dann mal gerne. Ja, dann haben wir eine kleine Agenda, die ich mal kurz vortragen werde. Also die Glaubenssätze zum Thema Zins trage ich vor, darüber sprechen wir. Die Irrungen und Wirrungen, was den Zins angeht. Dann, woher kommt der Zins überhaupt? Ja, also er kommt heutzutage von der Zentralbank, aber ist er auch von Natur aus in uns Menschen angelegt? Das werde ich ausführen und da orientiere ich mich dann eben, wie Sie gleich noch sehen werden, sehr, sehr nah an dem schon erwähnten Ludwig von Mises, einem der herausragenden Vertreter der österreichischen Schule. Ist das laut genug oder passt? Ja, prima. So, dann sprechen wir über das Wesen und die Bedeutung des Zinses, über die Widersprüchlichkeit der Geldplanwirtschaft. Immobilieneigentümer bzw. auch Immobilienunternehmer können da ein Lied von singen. Immobilieneigentümer, die heute verkaufen wollen insbesondere. Die Folgen eines manipulierten Zinses und dann am Ende spreche ich auch darüber, wie man eine marktwirtschaftliche Zinsbildung, wie man das alternativ darstellen könnte, wie das in einer wirklichen, tatsächlichen Marktwirtschaft laufen würde. Und ich veranschauliche das an einem Beispiel einer Staatsanleihe. Ja, also man könnte auch eine Unternehmensanleihe nehmen, wie auch immer, aber ich mache das am Beispiel einer Staatsanleihe. Genau, so. Es ist immer ganz gut, wenn man in Bildern spricht und wenn man Analogien heranzieht und wenn man das so mit dem menschlichen Körper vergleicht, dann kommt man da auf eine tolle Idee. Der Zins ist von enormer Bedeutung für die Lauffähigkeit und für die Koordination einer Gesellschaft bzw. Volkswirtschaft. Wenn technokratische Institutionen den Zins manipulieren, dann ist das in etwa so, als wenn ein Mensch mit einem defekten Gleichgewichtssinn unterwegs ist. Ja, der Mensch könnte zwar noch laufen, aber ohne Beeinträchtigung und ohne Kollateralschäden würde das nicht vonstatten gehen. Ja, das ist so eine Analogie, die vielleicht ganz gut passt. Und eine kleine Anmerkung heutzutage, als nächstes bitte, die nächste Folie einmal. Heutzutage sagt man Disclaimer, ich sage nach wie vor Anmerkung. Ich fokussiere mich hier auf die Zeitpräferenztheorie des Zinses von Ludwig von Mises. Andere Theorien bleiben unberücksichtigt, das ist also eine wichtige Aussage. Aber ich denke, andere Theorien kennen wir auch. Wir bekommen das ja tagtäglich vorgesetzt. Ja, dann bitte einmal die nächste Folie. Wenn Sie hier in Münster durch die Fußgängerzone gehen und Sie fragen die Menschen, ja, woher kommt denn der Zins? Ja, dann bekommen Sie die Antwort, den setzt die Zentralbank fest. Ja, wenn da noch etwas bessere informierte Menschen sind, dann sagen die vielleicht, ja, oder wie machen die das denn? Ja, auf Basis von mathematischen Modellrechnungen. Das ist dann die nächste Aussage. Ich sage dann wiederum, der Zins kommt per Diktat, also durch Zwang und nicht durch freiwilligen Austausch, freiwillige Kooperation zustande. Das sage ich dann an der Stelle. Dann geht es weiter. Was kann man denn mit dem Zins und mit der Geldpolitik bewirken? Ja, man kann durch lockere Geldpolitik, also durch niedrige Zinsen und durch Geldmengenausweitung, kann man in wirtschaftlichen Schwächephasen Impulse geben. Man kann die Zinsen senken, die Kreditnachfrage ankurbeln und dann steigt eben die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Soweit die Theorie. So, das heißt also, Zinsen senken, Kreditnachfrage und Nachfrage steigen und umgekehrt, wenn die Teuerung kommt, wir haben das in den letzten Jahren erlebt, dann kann die Zentralbank eben auch die Zinsen anheben, um die Teuerung zu bekämpfen. Aber in dem Zuge, in der heutigen Zeit, war es eben schon so, dass die Wirtschaft sich abschwächte. Insofern hätte sie beides tun müssen. Sie hätte die Teuerung bekämpfen müssen, Zinsen runter und den Markt stimulieren. Ja, und das geht natürlich nicht, ist ein geldpolitischer Zirkelschluss an der Stelle. So, das heißt also, im Zuge einer konjunkturellen Phase, in der es zu Überhitzung kommt, kann die Zentralbank eben Zinsen anheben, Nachfrage, Wirtschaft kühlen sich ab. Und dann noch der Punkt, vielleicht so ein bisschen suffisant an der Stelle, die EZB finanziert Staaten, das ist noch einigermaßen normal vielleicht in der heutigen Zeit, und sie ist mittlerweile auch für das Wetter zuständig. Das heißt, sie betreibt grüne Politik, auch das wird heutzutage so vorgegeben. Ja, dann gibt es Irrungen und Wirrungen mit der nächsten Folie. Was kommt da zustande, wenn man mit den Menschen darüber diskutiert? Sie kommen auf die Idee, den Zins komplett abzuschaffen. Das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht funktioniert. Der Zins ist sehr, sehr wichtig. Darüber sprechen wir heute noch. Dann kommen sie auf die Idee, das Geld abzuschaffen. Also wieder Tauschkreise zu errichten, in den Naturaltausch überzugeben. Auch das hat sich in der Menschheitsgeschichte nicht wirklich bewährt. Und Geld hat sich eben herausgebildet als das Tauschgut schlechthin und hat sich an der Stelle als wirklich wahre technologische Innovation herausgestellt. Dann wird behauptet, der Zinseszins führt immer und zwingend notwendig in die Überschuldung. Ja, das kann man auch so nicht stehen lassen, denn den Zins sollten Sie natürlich in Kontext stellen zu dem vorherrschenden Geldsystem. Ja, wenn wir in einem Fiat-Geldsystem leben, so wie das heute der Fall ist, dann ist es klar, dass es in der Überschuldung und in der Exponentialfunktion endet. Warum? Weil alte Schulden mit neuen Schulden inklusive der Zinsen bezahlt werden. Das heißt, es exponentiert sich, es potenziert sich auf. Also in einer Welt, in der eine konstante Geldmenge herrschen würde, wäre der Zins nicht das Problem. Ja, dann müsste er halt bezahlt werden und die Geldmenge würde konstant bleiben. Ja, ganz einfach. Dann gibt es Schwundgeldvorschläge und da wird immer das glorifizierte, der Christoph Lüttmann nickt schon, das glorifizierte Wunder von Wörgl wird dann angeführt. Es ist nicht gescheitert, es wäre aber später gescheitert. Es wurde vom Staat, vom Gewaltmonopolisten niedergeschlagen. Es ist natürlich ein tolles Beispiel, wie Menschen wirklich in Aktion treten können, wie sie Lösungen entwickeln können. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist toll. Aber natürlich ist ein Schwundgeld nicht der richtige Lösungsansatz. Ein Schwundgeld führt eben dazu, dass es nicht zur Kapitalbildung kommt, dass die Menschen keinen Sparanreiz haben und das führt eben ins Desaster. Deswegen wäre das Wunder von Wörgl im Zeitablauf gescheitert. Ich denke, da sind wir uns einig, die sich schon einigermaßen damit beschäftigt haben. Da kommt gleich eine Frage.
Könntest du es erläutern? Was war das Wunder von
Wörgl? Ach so, ja, Entschuldigung, ich dachte, es ist, gute Frage, beziehungsweise berechtigte Frage ist, Wunder von Wörgl entstand in der Krisensituation Anfang der 30er Jahre in Österreich. Da haben sich eben Bürger zusammengesetzt und der Bürgermeister etc. und haben eben ein eigenes regionales Geld in Gang gesetzt. Und dieses Geld war mit einem Ablaufdatum versehen, das heißt letztlich 100 und nächste Woche dann nur noch 90. Und dadurch war man eben angetrieben, natürlich das Geld auszugeben. Die Umlaufgeschwindigkeit steigt dann entsprechend und die Menschen haben keinen Anreiz, in dieser Währung zu sparen. So kann man es vielleicht ausdrücken. Natürlich war das so, dass die Regierenden, beziehungsweise die Herrschenden, muss man sagen, der Gewaltmonopolist das nicht wollte. Und dann wurde es niedergeschlagen. So kann man es ausdrücken. Ich bin da jetzt nicht zu 100% im Thema, wie das genau ablief. Aber da gibt es tolle Beiträge im Internet von Rahim Tagizadegan, der hat dazu was geschrieben im Smart Investor, das kann man googeln, kann ich empfehlen, genau. Ja, viele dieser Debatten sind von Neid getrieben, ne, dass man mit Zinsen halt auf Kosten anderer lebt und so weiter, sehr emotional geführt, das heißt, man kommt gar nicht wirklich in die Tiefe, wie das heutzutage oft so ist, wenn es um feste Narrative geht, dass man gar nicht diskutieren kann, weil irgendwo das Weltbild Teil der Menschen geworden ist oder auch so dieses Zinsbild, dass es halt wichtig ist, dass er von der Zentralbank kommt und dass sie das alles richtig machen, dass das wohlmeinende Menschen sind, dass da keinerlei Finanzinteressen hinterstehen etc. Und dann kommt man eben nicht in die Diskussion. Das ist das, was es wirklich braucht. Deswegen ist es auch gut, dass hier auch mal jemand gesprochen hat, der jetzt nicht unbedingt der österreichischen Schule zu rechnen ist, dass wir eben auch außerhalb unserer Blase, wie man so schön sagt, mal aktiv werden und stattfinden und unsere Zielgruppe erweitern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und natürlich das Thema, warum stehen wir da, wo wir stehen? Weil eben die Bildung nicht verschiedene Zinstheorien anbietet, nicht verschiedene Sichtweisen zum Geldsystem anbietet, sondern weil das Geld einfach da ist und der Zins ist einfach da. Fertig. Viel mehr findet da nicht statt. Ja? Und die Zentralbank macht das eben so, wie gerade skizziert. Also Fehlbildung, Bildungsmangel. Und das sage ich gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, dass die Menschen da irgendwie, dass ich sie anprangere oder so. Das ist einfach Teil des Bildungswesens. Das ist natürlich gewollt. Die Menschen werden so programmiert und es funktioniert bis heute. Ja? Also der Ursprung der Geldpolitik ist eben der Glaube daran. Das sind Glaubenssätze, wenn man so will, die da aufgebaut werden. Ja, gehen wir so ein bisschen voran. Die Bedeutung des Zinses. Geld ist wichtig zur Güterverteilung, zur Güterallokation. Wir Menschen haben Ziele und tauschen eben das Geld in andere Güter, um unsere Ziele zu erreichen. So kann man das sagen. Im Vorfeld gehen wir arbeiten, stellen unsere Arbeitskraft, Arbeitszeit zur Verfügung, bekommen dafür Geld und tauschen dann eben entsprechend, um an unsere Güter zu kommen, später an Immobilien, Aktien, wie auch immer. Das ist die Funktion des Geldes, die Tauschfunktion. Und für die Geldallokation, wie komme ich also an das Geld, wenn ich etwas möchte, was ich nicht da habe, dann ist der Zins wichtig. Insofern ist der Zins elementar für die Geldallokation, für die Geldverteilung. Und der Zins ist der wichtigste Preis oder das wichtigste Preissignal einer Volkswirtschaft. Das sagte der Ökonom Roland Bader, der ist vielleicht auch in diesen Kreisen bekannt, ist derjenige, der die österreichische Schule in den letzten 2-3 Jahrzehnten, er ist jetzt auch schon 10 Jahre tot leider, sehr, sehr populär gemacht hat und sehr, sehr bekannt gemacht hat. So, der Zins ist also der Preis des Geldes und er ist der Kompass für die Investitionstätigkeit. Wenn wir einen Zins haben von 5%, dann weiß man sehr genau, alles über 5% rechnet sich, ergibt Sinn, das durchzuführen, alles darunter lassen wir besser bleiben, ne? Sonst geht es in die Hose, buchstäblich. Ja, welche Investitionen sind rentabel, welche nicht, das sagte ich bereits. Und zusammenfassend, Geld und Zins haben gleichermaßen eine gesellschaftliche bzw. volkswirtschaftliche Koordinationsfunktion. Ja, sie koordinieren das Geld, der Zins koordiniert das Geld und das Geld koordiniert die Güter. Und da kann man sich schon durch logisches Denken kann man sich herleiten, dass wenn da rummanipuliert wird, dass es dann zu Umverteilungseffekten kommt. Ja, das ist denklogisch so. Jetzt kommen wir langsam zu Ludwig von Mises bzw. zu der Zinstheorie, die ich vorstellen möchte. Woher kommt denn der Zins? Ja, der ist in uns angelegt. Wir alle haben einen persönlichen Zins bzw. wir haben eine Zeitpräferenzrate. Und das ist der Wertunterschied zwischen früherer und späterer Güterverfügbarkeit. Wir Menschen tendieren dazu, das Schnitzel oder das Bier, was sie vor sich stehen haben, jetzt zu trinken und nicht zu einem späteren Zeitpunkt. Tolles Beispiel ist wahrscheinlich, ich freue mich schon, wenn mein Kind ein bisschen älter ist, dann werde ich die Probe mal durchführen und werde testen, wieso die Zeitpräferenzrate meines Kindes ist. Was ich also bieten muss heute, dass sie heute auf das Kinderriegel verzichtet, damit sie es zu einem späteren Zeitpunkt bekommt. Das ist also der Punkt, ein Kind möchte haben und wir möchten auch haben und das ist eben die Zeitpräferenzrate. Das heißt, es ist etwas, was in uns Menschen individuell angelegt ist. Der Zins, also Gläubiger oder auch Sparer, haben einen individuellen Anreiz für den heutigen Güterverzicht. Das ist eben der Punkt, warum es einen Zins, warum er Sinn ergibt einfach. Ja? Dass er die Menschen entschädigt für den Güterverzicht, beziehungsweise wir Menschen können halt die 1.000 Euro, die wir heute haben, da können wir nur ein Ziel verfolgen. Entweder sparen wir es oder wir geben die 1.000 Euro aus. So, das ist der Punkt. Und das gilt es abzuwägen und da hat der Zins oder spielt der Zins natürlich eine große Rolle. Oder investieren wir es irgendwo für einen späteren Zeitpunkt, dass wir später dann den Konsum tätigen können, wenn wir beispielsweise nicht mehr so produktiv sind im Alter. Genau, der Zins entschädigt für das Risiko, für das Ausfallrisiko und für die zwischenzeitliche Geldverschlechterung. Darüber können wir kurz sprechen, da mache ich eine kleine Exkursion. Geldverschlechterung heißt, dass die Geldmenge durch Inflation ausgedehnt wird. Inflation ist das Geldmengenwachstum und das, was dann später passiert, ist die Teuerung. Ja, das ist also, ich trenne das ganz strikt, dass ich sage, Inflation ist das Geldmengenwachstum und auf der anderen Seite haben wir die Teuerung, das ist dann die Kaufkraftminderung, die später sich einstellt. Machen wir ein kleines Beispiel. Der Euro hatte 1999 zur Aufsetzung des Eurosystems 4.667 Milliarden an gesamter Geldmenge, die Geldmenge M3. Heute sind wir bei über 16.000 Milliarden. Das ist also der Faktor 3,43. Und das bedeutet, wenn man das rein quantitativ betrachtet, 1 Euro von 1999 hat heute noch den rein quantitativen Tauschwert von 29 Cent. Das sagt aber nichts darüber aus, was ich für das Wasser mehr zu bezahlen habe oder für Gold. Ja, für Gold ist, glaube ich, 85% Kaufkraftminderungseffekt ungefähr. Ne? Damals 250, 300 Euro, würde ich sagen, heute sind wir im Bereich 2000. So. Wunderbar, da sehen Sie, die Geldmenge wurde erweitert. Wie wird die erweitert? Durch Kreditvergabe, vornehmlich durch Staatskredite, durch Staatsanleihen bzw. durch Staatsverschuldung. Die Geldmenge wächst, sie bläht sich auf. Das Geld wird also in der Quantität ausgeweitet und sinkt dann in der Qualität im Tauschwert. So, das ist Geldverschlechterung. Und dann eben die Kaufkraftminderungseffekte, die sich dann später einstellen, wenn man etwas kaufen möchte. Kommen wir wieder zum Zins. Der Zins ist nur dann bezahlbar, wenn der Einsatz des Kredites produktiv war. Ja, also wenn Sie irgendwo investieren in ein Unternehmen und der Deal ging nicht auf, ja, dann ist das so. Dann fällt es aus und ist auch wichtig, dann lernt man fürs nächste Mal. Ne? Also es ist ein normaler marktwirtschaftlicher Effekt. Heutzutage in der Zeit des Herauskaufens, too big to fail, also zu groß zu fallen, teilweise sogar too big to jail, sagt Markus Krall immer, über die ein oder andere Person. Genau, das lassen wir jetzt, aber wichtig ist eben, dass das Thema Haftung, das hilft eben, Lerneffekte, ist was ganz Natürliches, ja, wenn sie in die Natur gehen und die Tiere passen nicht auf, ja, dann tun sie sich weh, dann rettet sie keiner, ja, das ist aber in der heutigen Wohlstands- oder im Wohlfahrtsstaat ist das eine andere Geschichte und natürlich in dem heutigen Interventionsstaat, der von Finanzinteressen geleitet ist, ganz offensichtlich ist es noch ganz anders. Ja, sehr, sehr wichtig ist auch, dass eben es zu Produktions- oder Produktivitätsfortschritten kommt. Es kommt immer dann, wenn es Innovationen gibt. Ja, wenn der technologische Fortschritt sich einstellt, dann ist es möglich, mit gleich viel Einsatz, mit gleich viel Input mehr Güter zu produzieren. Das heißt also, die Produktivität steigt und wir haben einen größeren Wohlstand, weil wir mit weniger Einsatz mehr Güter, Waren und Dienstleistungen produzieren können. Das geht durch neue Technologien und das ist eben der Fortschritt, den wir dringend brauchen, den wir nicht mehr haben, wie ich später noch zeigen werde. Und da spielt der Zins natürlich eine wichtige Rolle. Ja? Je niedriger der Zins ist, desto geringer ist die Hürde, um eben Investitionen zu tätigen. Und dann leidet eben die gesamte gesamtvolkswirtschaftliche Produktivität. Zurück zur Zeitpräferenz, sprechen wir mal über die Grundlagen. Was heißt denn das überhaupt? Eine hohe Zeitpräferenzrate heißt, derjenige hat eine niedrige Sparneigung. Ja, also er hat einen hohen Fokus auf den jetzigen Konsum, auf den Gegenwartskonsum. Und für den ist dann ein hoher Entschädigungsanreiz, ein hoher Zins notwendig, dass er überhaupt auf den heutigen Gegenwartskonsum verzichtet und ins Sparen kommt. Andersrum ist es bei der niedrigen Zeitpräferenzrate. Das ist eben eine Person, die von Haus aus oder von der Natur oder wie auch immer, wie sie geprägt ist, schon in der Tendenz eine hohe Sparneigung hat. Sie ist also tendenziell eher dem Gegenwartskonsum abgeneigt. Sie spart viel. Und da führt eben ein niedriger Zins bereits zum Verzicht, heute zu konsumieren. Dritter Punkt, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Zeitpräferenzrate. Und die ist individuell natürlich, weil es unterschiedlich ist. Und sie ist dynamisch. Das heißt, sie ändert sich im Laufe des Lebens. Also wir haben alle hier in dem Raum eine andere Zeitpräferenzrate. Vielleicht eine ähnliche, weil wir ähnlich ticken, aber sie ist unterschiedlich. Welche Einflussfaktoren gibt es an der Stelle? Ja, ich habe das gerade schon gesagt. Sie ist höchst individuell, subjektiv angelegt in uns Menschen und dynamisch bezogen auf verschiedene Lebensphasen. Wenn Sie ein Kind bekommen, dann denken Sie auch vielleicht mal über den Tod hinaus, dann sinkt die Zeitpräferenzrate schlagartig ab. Ich kann das mittlerweile beurteilen, was Zeitpräferenz ist seit diesem Tag. Ja, hängt also von der Lebenssituation ab, von den Verpflichtungen, vom Alter. Ja, im Alter lebt man komplett anders, als man das in jungen Jahren macht, in der Tendenz. Das lässt sich alles nicht verallgemeinern. Da sehen Sie schon, wie schwierig das ist. Und da das Einfluss auf den Zins hat, diese Zeitpräferenzrate, merkt man schon, meine Güte, wie will man das mit mathematischen Formeln einfangen? Könnte man mal drüber nachdenken schon mal an diesem Punkt. Auch der Gesundheitszustand ist da eine wichtige Frage. Wenn ich eine Diagnose bekomme und man sagt mir, gut, auch gesundheitliche Prognosen sind in Frage zu stellen. Ne? Prognosen, die sich auf die Zukunft beziehen, sind eben unsicher. Aber natürlich gibt es Sachen, wo man weiß, okay, das könnte eng werden eines Tages. Und dann konzentriere ich mich auch etwas mehr auf den Gegenwartskonsum. Dann lebe ich jetzt viel, viel mehr, als ich das vorher getan habe. Und dann ändert sich die Zeitpräferenz auch und schnellt eben nach oben. Genau, das Umfeld ist entscheidend, also die persönliche Prägung und Erziehung. Ich kann zum Beispiel auch von mir sagen, meine Großmutter 1914 geboren, 1923 erlebt, zwei Weltkriege, den einen natürlich eher nur unterbewusst, aber das Unterbewusste bewirkt mehr, als wir so denken. Insofern war sie sehr, sehr sparsam. Das hat sich auf mich übertragen. Das ist so. Ja, leben wir in Kriegs- oder Friedenszeiten? Auch das hat Einfluss, vollkommen klar, wirtschaftliche Prosperität und Krise. leben wir in einer Wohlstandsgesellschaft oder nicht, auch das hat alles Einflussfaktoren oder hat Einfluss auf die Zeitpräferenz der Menschen und auf die Zeitpräferenzrate der Menschen dann im Allgemeinen der Volkswirtschaft. Dann gibt es manipulative Faktoren, vollkommen klar, die Bildung führt dazu, auch die Medien, die sozialen Medien, sie animieren zum Konsum und beeinflussen die Menschen natürlich in Bezug auf ihr Konsumverhalten. Ja, das ist fast meine Lieblingsfolie, weil es die Zeitpräferenz auch in anderen Bereichen gibt. Zum Beispiel im Bereich der Familienunternehmen. Ja, die Familienunternehmer sehen sich als Sachwalter und denken an die nächste Generation, vielleicht sogar an die übernächste Generation. Vielleicht tätigen sie heute Investitionen, die sie später erst rechnen, wovon die nächste Generation erst die Früchte erntet, was dann erst rentabel ist. Das heißt also, die haben einen ganz anderen Horizont, als das ein Konzernmanager hat. Der Konzernmanager ist eher darauf ausgerichtet, dieses Jahr Ertrag zu machen, Gewinn zu machen, weil sie eben seine Bonifikation unter anderem daran bemisst. Der hat also eher eine hohe Zeitpräferenz, ist auf dieses Jahr ausgerichtet und der Familienunternehmer denkt über Generationen hinaus. Ganz besonderes Beispiel auch die Landwirtschaft. Auch da, wenn Sie einen Konzern haben, der die landwirtschaftlichen Flächen betreibt, der presst vielleicht alles sofort raus und ein Familienunternehmer möchte das vernünftig, die Boden, die Flächen schonen und eben in vernünftigen Zustand an die nächste Generation weitergeben. Auch in der politischen Landschaft beobachten wir einen hohen Fokus auf die Gegenwart, ja, auf die nächsten Wahlen vielleicht noch. Manche Dinge werden dann auch hinter die Wahlen gelegt und so weiter. Also auch eine Gegenwartsorientiertheit zulasten der Zukunft natürlich immer. Ja. Wenn Sie auf die Gegenwart sich konzentrieren, geht das immer zulasten der Zukunft. Ja, die Zeitpräferenz wird weitgehend unterschätzt, ist aus meiner Sicht unbekannt, ziemlich unbekannt. Und mir persönlich wurde das in der staatlichen Lehre, also Bankausbildung und später im Studium, auch sehr viele volkswirtschaftliche Elemente dort genossen, in Anführungsstrichen, wurde mir das nicht vermittelt. Da sollte man auch drüber nachdenken. Ja, die freie Zinsbildung, also an einem Markt, würde sich das so darstellen, in einer tatsächlichen Marktwirtschaft, dass der volkswirtschaftliche Urzins sich auf Basis der durchschnittlichen Zeitpräferenzrate der Menschen bildet, also wenn wir uns mal so als Volkswirtschaft sehen, und das trifft dann auf die kreditbasierte Investitionsnachfrage. Und daraus resultiert dann ein Gleichgewichtspreis, den man dann als Marktzins bezeichnen könnte. Und so gehen wir bitte einmal zu der nächsten Folie. Ich spare das jetzt mal aus. In der nächsten Folie, ich hoffe, das ist nicht zu technisch, aber das ist wichtig, dass wir da mal kurz drüber sprechen. Es ist auch ein bisschen heller geworden. Hier sehen wir eine ganz normale Angebotsfunktion und Nachfragefunktion. Die schneiden sich und dann haben wir eben das Volumen zu dem Preis. Ne? Also das Volumen von 10 zu dem Preis von 5%. In der nächsten Folie verändert sich eine Seite, ja. Das Sparangebot, die Sparneigung nimmt zu, die Kreditnachfrage bleibt konstant, dann schiebt sich die Kurve nach rechts, das Angebot dominiert die Nachfrage, die Preise fallen. Wir haben das Volumen von 10 auf 15 geschoben und haben einen neuen Zins, der bei 3% liegt, der dann also fällt. Gehen wir zur nächsten Folie. Jetzt nimmt die Sparneigung ab, die Kreditnachfrage bleibt wiederum unverändert. Dann passiert genau das Gegenteil logischerweise. Das Angebot verschiebt sich nach links, das Kreditvolumen liegt nicht mehr beim Ausgangsvolumen von 10, sondern jetzt bei 5. Und der Zins ist eben durch das niedrigere Angebot ist er bei 7 anstatt bei 5. So, dann die nächste Folie. Jetzt drehen wir das. Ist schon die nächste?
Ja.
Okay. So, jetzt ändert sich die Nachfrage. Die Nachfrage nimmt zu. Ja, wenn die Nachfrage steigt, die Nachfrage übersteigt das Angebot, dann dominiert die Nachfrage das Angebot und der Preis steigt entsprechend von 5 auf 7 Angebot, beziehungsweise die Nachfrage ist dann nicht mehr bei 10, sondern bei 15. Und im nächsten Fall nimmt die Kreditnachfrage ab und das Volumen liegt nicht mehr bei 10, sondern bei 5 und der Zins fällt eben auf 3%. So, und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz spannenden Folie. Hier sehen wir, das war der Effekt, den wir uns gewünscht haben, lieber Christoph. Das sind die ökonometrischen Modelle der Europäischen Zentralbank. Hier links haben wir die Zielsetzung, Bestimmung der Geldmenge M1, Steuerung des nominalen Volkseinkommens, Inflationsziel, das müsste eigentlich Teuerungsziel heißen, ne, nach der Definition, die ich vorhin ausgeführt habe, die ich, wie ich meine, auch gut begründen kann, warum ich das als sinnhafter erachte, dann das Ziel des wirtschaftlichen Wachstums. So, und dann haben wir hier jede Menge Formeln, jede Menge Variablen und wir Menschen und Menschengruppen werden in Aggregate gefasst. Ne? So, und naja, wie viel Vertrauen das erweckt und ob das möglich ist, all das, was ich erklärt habe, mit diesen Zeitpräferenzraten und der Investitionsnachfrage, und das findet natürlich auch in verschiedenen Märkten statt, in Märkten für Staatsanleihen, in Märkten für Unternehmensanleihen, Privatkredite, besicherte Kredite im Hypothekarbereich. Und das soll hier mit diesen Formeln abgebildet werden. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das war natürlich eher rhetorisch gedacht, die Aussage. So, hier sehen wir die Leitzinsentwicklung in der Eurozone seit 1999. Und da stellen wir fest, dass es eben zwei Situationen gab, wo es mal ganz ordentlich nach oben ging. Das war die Phase der Finanzkrise im Übrigen, die ist entstanden durch zu viel und zu billiges Geld. Und dann ist die Blase zum Platzen gekommen, als man die Zinsen angehoben hat. Und man hat sie mit den gleichen Mitteln dann wieder bekämpft, wie auch die Eurozone, und hat den Zins, den Leitzins von damals 4,25 auf die Nulllinie gesetzt. Jetzt, im Jahr 2022, schwächte sich die Wirtschaft schon langsam ab. Also eigentlich hätte die EZB, wie ich schon gerade gesagt habe, beides tun müssen. Sie hätte die Wirtschaft stimulieren müssen. Sie hätte aber auch die Teuerung bekämpfen müssen. Und was hat sie gemacht? Sie hat innerhalb von einem Jahr den Zins von 0 auf 4,5% nach oben katapultiert. Vom Sommer 2022 ungefähr und dann eben Sommer 2023. Ja, und da kommt dann wieder der Immobilienunternehmer ins Spiel, Projektgesellschaften, die können so schnell keine neuen Kalkulationen anstellen. Da fliegt denen alles um die Ohren. Ja. Das kann nicht funktionieren. Es kann auch nicht funktionieren, meine Damen und Herren, dass sich die Zeitpräferenzrate der Menschen und die Investitionsnachfrage, dass sie sich in einem Jahr so verändert. Das, was wir da sehen, ist ein unnatürlicher Vorgang. Völlig verrückt, was da passiert. Was für Auswirkungen das hat, machen wir gleich anhand einer kleinen Berechnungsmethode. Zufälligerweise, wir haben uns nicht abgesprochen, geht es um eine Immobilie. aber das hilft vielleicht, um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen. Ja, also mit diesen Zinsschritten, mit dieser Geldpolitik werden sogenannte Boom- und Bust-Zyklen in Gang gesetzt. Und es war eben so, die Immobilienkrise vor 2007, das war ein Immobilienboom. Dann stiegen die Zinsen, es kam zur Teuerung. Wenn die Teuerung kommt, dann ist der Ruf nach der Zentralbank da, Zinsen steigen, ansteigen lassen etc. Dann fliegt das Ding um die Ohren, dann bekämpft man es genau so. Es kommt zum nächsten Boom, die Immobilienpreise steigen, die Aktienpreise steigen, die Allesblase hat sich gebildet und die ist jetzt eben geplatzt, rums. Ja, und gelernt wurde aus der Finanzkrise nicht. Ich habe dazu einen Beitrag geschrieben, der beim Mises-Institut veröffentlicht wurde, wo es eben um die Baubranche ging. Da können Sie das nochmal so ein bisschen nachlesen, auch was das Thema Boom- und Bust-Zyklen angeht. Hier ist ein kleiner Fehler passiert. Rentabel müsste eigentlich da oben stehen und nicht da. Hier erkläre ich das nochmal ganz kurz, was denn da passiert, wenn der Zins abgesenkt wird. Wir gehen jetzt mal, sind jetzt mal wohlwollend. Die Phase 1 ist die Phase des Marktzinses, Z1 bei 5. Bleiben wir bei den 5%. Das heißt, alles zwischen 5 und mehr rechnet sich. Das ist rentabel und nicht unrentabel, wie es hier steht. Und alles unter 1%, das lassen wir bleiben, ist unrentabel. So, jetzt kommt eine Krise. Es kommen Arbeitslose etc. Und die Gewerkschaften treten auf den Plan und sagen, ihr müsst was machen. Alles klar, die Zentralbank macht. Also natürlich nicht nur die Gewerkschaften, alle reden ein. Und dann kommt das auch. Ja? Dann wird der Zins gesenkt von 5 auf 3%, Z1, 5, Z2, 3 und dann heißt das also, diese Differenz ist plötzlich auch rentabel geworden. Und dann passiert das, was Markus Krall so schön ausgeführt hat in seinen Büchern, wo er eben von der Zombifizierung der Wirtschaft spricht und wo es eben so ist, dass das Geld in falsche Verwendungen fließt. Es kommt also zu einem Boom, der substanzarm ist. Warum? Weil die Latte nicht mehr bei 5% liegt, sondern bei 3%. Es rechnen sich eben auch plötzlich Investitionsobjekte, die niedrig rentiert sind. Das ist ein Problem. Und darüber sprechen wir jetzt, über die Produktivität. Ein kleiner Exkurs sozusagen, aber aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, weil das Thema Produktivität in der veröffentlichten Meinung kaum diskutiert ist. Ja? Und die veröffentlichte Meinung, die bestimmt die öffentliche Meinung. Und deswegen kennt keiner die Produktivität. Ein hoher beziehungsweise marktwirtschaftlich naturgegebener Zins, ein normaler Zins, sage ich mal, der legt die Latte hoch. Ja? Und wenn die Latte hoch liegt, bei 5, 6, 7%, dann heißt das, Man muss sich schon ganz schön lang machen, man muss Gehirnschmalz verwenden in die Produktionsverfahren, in die Erbringung seiner Dienstleistungen, wie auch immer, dass man eben überhaupt in der Lage ist, diesen hohen Zins zu erwirtschaften mit seinem Projekt. Dadurch werden Innovationen gefördert. Und wenn diese Innovationen eben umgesetzt werden, dann steigt die Produktivität. In diesem Fall fließen Liquidität und Ressourcen und auch Arbeitskräfte im Übrigen, also Talent, in tendenziell höher rentierte Projekte. Und das steigert die Produktivität. Und wenn die Produktivität steigert, haben wir mehr Güter, Waren und Dienstleistungen und unser Wohlstand mehrt sich. Weniger profitable Projekte rechnen sich nicht, bleiben aus, werden nicht getätigt. So, jetzt haben wir aber den Punkt, wie das jetzt so geschehen ist in den letzten Jahren. Der Zins lag auf der Nulllinie, wurde immer weiter abgesenkt, teilweise sogar unter Null. Und ein Zins unter marktgerechtem Niveau, der lähmt die Produktivität. Der führt genau zu dem Gegenteil, was ich gerade ausgeführt habe. Und da die Produktivität die Basis für die Wohlstandssteigerung ist, haben wir da ein riesengroßes Problem. Und insofern ist ein niedriger Zins nach meiner Auffassung in der Tendenz ein Innovationshemmschuh. Und das ist das, was wir seit 2007 erleben, seit dieser Phase der unkonventionellen Geldpolitik. Also ich würde ja sagen, Geldpolitik ist per se unkonventionell bzw. unnatürlich. Aber 2007 danach hat man eben wirklich die Geldschleusen geöffnet und da sind alle Hemmnisse gefallen. 87 ging das schon los mit dem Eingreifen der Zentralbanken, damals der amerikanischen Notenbank FED. Und das hat eben natürlich im Zuge der Finanz- und Eurokrise hat das also nochmal weitere Eskalationsstufen erreicht. Ja, gehen wir eine Folie weiter. Produktivität wird eben auch veröffentlicht, sie wird gemessen, sie wird errechnet. Und da stellen wir fest, 2007 und heute, wir haben uns nicht entwickelt in Bezug auf die Arbeitsproduktivität. Das ist ein echtes Problem, das heißt, wir leben von der Substanz. Also ich spreche immer wieder, auch beim ökonomischen IQ, bei meinem YouTube-Kanal, spreche ich immer wieder über das Thema Produktivität, weil das komplett vernachlässigt wird. Auch der Professor Dr. Meyer hat sehr, sehr schöne Beiträge bei Flossbach von Storch dazu geschrieben, sehr empfehlenswert. Auch in meinem ersten Buch habe ich da einiges zu Papier gebracht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir stellen fest, in Deutschland achtet man da überhaupt nicht drauf und wundert sich, dass es immer schlechter wird, dass es den Menschen schlechter geht und dass der Wohlstand sich reduziert.
Wie ist das in anderen Ländern?
Ähnlich, also ist ähnlich, ja, ist ähnlich. Und wir hätten eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, wir hatten Internet, Digitalisierung, jetzt kommt KI und so weiter, künstliche Intelligenz, man kann davon halten, was man will. Aber die Produktivität müsste eigentlich zugenommen haben. Ja? Also all das wurde abgesaugt durch das Gelddrucken. Das war ein zentraler Punkt. Natürlich auch die Bürokratie hatte Einflüsse und so weiter, die Bildung, PISA, alles Käse. Ne? Also mehrere Punkte, aber für mich der Hauptpunkt ist das Gelddrucken an der Stelle. Das schöpft die Produktivitätsgewinne ab. Nächste Folie bitte einmal. Die Folgen eines manipulierten Zinses. Boom und Krise auf Zinsknopfdruck. Ja, man kann eben durch niedrige Zinsen und viel Geld kann man einen Boom entfachen. Wenn dieser Boom dann entsteht, dann kommt es zur Nachfrage. Wenn es zur Nachfrage kommt und man will eine Immobilie bauen, dann steigen die Preise plötzlich, die ursprünglichen Kalkulationen gehen nicht auf. Es kommt zu ersten Projekten, die ausfallen und dann knallt es. Das ist eben dieser Boom- und Bust-Zyklus an der Stelle, mal in kurzer Form erklärt. Ja, ein niedriger Zins führt dazu, dass Talent, Arbeitskräfte, Ressourcen und liquide Mittel fehlgeleitet werden. Es kommt zur Verschwendung. Auch Umweltverschwendung ist an der Stelle, Ressourcenverschwendung ist an der Stelle zu nennen. Auch das findet in der öffentlichen Debatte nicht statt. Niemand spricht da über den Zins, niemand spricht darüber, dass zu viel Geld und zu billiges Geld dazu führt, dass Ressourcen fehlgeleitet und verschwendet werden. Ja? Auch Subventionen. Da gibt es so eine tolle Brücke in Tschechien, die hat 900 Millionen Euro gekostet, natürlich zugebombt worden mit europäischen Subventionen. In Tschechien gibt es keine dreistöckigen Containerschiffe. Die war aber für dreistöckige Containerschiffe konzipiert. Das heißt, diese 900 Millionen wurden verschwendet. Und mit den 900 Millionen all das, was da verbaut wurde. Das ist nur ein Beispiel. Auch da gibt es tolle Seiten im Internet, wo das angeprangert wird. Also ein zu niedriger Zins manipuliert die Menschen, führt sie in den Überkonsum und dann eben im weiteren Verlauf in die Überschuldung und in die Zinsknechtschaft. Der Weg zur Knechtschaft. Das hatten wir schon, das Thema. Ja. Man könnte bei den Folgen noch deutlich länger ausführen. Mit dieser Folie will ich es dann dabei belassen. Wir haben also eine Tendenz dann zu hohen Kollektivverschuldungen, weil eben der niedrige Zins uns beeinflusst und den Gegenwartskonsum eben deutlich bezuschusst. Wir haben einen Anreiz zum kreditbasierten Konsum, leben nur noch im Hier und Jetzt, im Heute. Es kommt also auch zu einem moralischen Verfall an der Stelle. Und natürlich, wenn Sie zu viel Geld haben, das produziert wird von der Zentralbank und von den Geschäftsbanken, und wenn Sie einen niedrigen Zins haben, dann verzerrt das die komplette Produktionsstruktur eines Landes. Es wird nicht mehr das produziert, was am dringlichsten ist. Die Preissignale verzerren sich und. Auch dazu auf Freiheitsfunken etc. jede Menge schon geschrieben, wenn Sie das interessiert. Barwerte und Marktpreise werden manipuliert, darüber sprechen wir gleich. Und die Menschen landen in einer Nominalwert- bzw. Wohlstandsillusion. Ja, die Immobilienpreise steigen, aber eigentlich müsste man, man lebt in dem Objekt, man müsste eigentlich jedes Jahr was abschreiben, wenn man es abnutzt. Aber es steigt weiter im Preis, weil Geld gedruckt wird. Völlig wahnsinnig, und die Menschen fühlen sich alle reich. Aber nur in der nominalen Welt, nicht in der realen Welt. Und auch dieser Punkt, diese nominalwertillusorische Betrachtung der Welt, ein großes Problem der heutigen Zeit. Logische Konsequenz: je niedriger der Zins, desto geringer ist der Sparanreiz. Es wird je weniger gespart. Wenn weniger gespart wird, dann leidet auch der Kapitalstock einer Volkswirtschaft. Das ist ein Thema, was gleich kommt. Und die Geldschwämme gaukeln ein massives Sparangebot vor, was gar nicht real ist. Das ist der letzte Punkt. Und da sehen wir dann auf der nächsten Folie, was das dann bewirkt. Ja, wenn dieses Geldwesen, was wir haben, wo Geld eben keine Rolle spielt und Geld durch Kreditvergabe ja aus dem Nichts geschaffen werden kann, dann manipuliert das Angebot und senkt den Zins auch noch zusätzlich ab. Auch das ist ein Faktor, der sehr wichtig ist. Deswegen habe ich diese Folie jetzt zum zweiten Mal gebracht. Ich habe gleich noch eine Folie. Sie können erraten, welche Folie noch ein zweites Mal kommt, weil sie mir so gut gefällt. Vielleicht haben Sie eine Idee. Kommen wir nun zum Thema Kapitalbildung. Und Robinson Crusoe ist da ein tolles Beispiel. Er sitzt da auf seiner einsamen Insel, er kann die Fische mit der Hand fangen, ist mühselig, dauert lange. Oder er kann einen Tag lang vielleicht mal ein bisschen hungern und ein Produktionsmittel schaffen. Ja, ein Fischernetz, eine Angel, wie auch immer. Das heißt, dann spart er, ist er ergiebiger, kann also durch das Netz mehr Fische fangen, er spart Zeit, ja, kann mehr essen, und vielleicht sieht man den Wohlstand auch, dass er dann besser genährt ist. Ja. Genau, und das kann man auf die gesamte Volkswirtschaft natürlich übertragen. Also sparen zur Investition in produktivitätssteigernde Produktionsmittel. Das ist ein ganz wichtiger Faktor an der Stelle. Robinson Crusoe ist ein kleines Beispiel. Wir so in unserer heutigen Welt sind da natürlich ein ungleich komplexeres Beispiel. Ja, und eine höhere Ergiebigkeit spricht dann für eine höhere Produktivität, und der Wohlstand der Volkswirtschaft steigt. Eine höhere Sparneigung führt dazu eben, dass Kapital gebildet wird und dass wir überhaupt als Volkswirtschaft in der Lage sind, einen Kapitalstock aufzubauen und eben viele, viele Produktionsgüter zu haben. Was haben wir in der heutigen Zeit? Eher, dass Kapital Deutschland verlässt und dass das Gegenteil passiert, leider Gottes. Der Kapitalstock einer Volkswirtschaft ist die Basis für zukünftige Einkommen und für zukünftigen Wohlstand. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Satz, den hätte ich fett machen sollen. Und eine geringe Sparneigung durch den Fehlanreiz des niedrigen Zinses, führt dazu, dass der Kapitalstock dahin schmilzt und dass wir eben auf Kosten der Zukunft leben und den Kapitalstock vernichten. Wir leben von der Substanz. Hier südlich von Münster, die A45-Brücke, die gesprengt wurde, da sehen Sie das. Die Infrastruktur ist nur ein Beispiel, aber viele andere Punkte könnte man anführen. Also Kapitalstock, auch da ist der Zins sehr, sehr wichtig. Je niedriger der Zins, desto weniger wird in den Kapitalstock investiert, weil eben zu wenig gespart wird. So, jetzt kommen wir zu dem Immobilienbeispiel langsam, aber sicher. Wir sprechen über den Barwert. Das ist eine Bewertungsmethode, wie man den heutigen Wert ermitteln kann, um eben dann am Markt aktiv zu werden und das Objekt möglicherweise zu verkaufen. Das ist also der Wert, den zukünftige Zahlungen in der Gegenwart, also heute, besitzen. Die Wertdifferenz. Ja, das ist auch wieder das Thema Zeitpräferenz, was da natürlich eine Rolle spielt. Es handelt sich an der Stelle um eine reine Bewertungsmethode. Das heißt also nicht, wenn ich das errechnet habe, dass ich dann diesen Preis auch am Markt erlösen kann. Ja, stellen Sie sich vor, da kommt jemand auf die Idee und schreibt Ihnen vor, welche Heizung Sie einbauen müssen, und dann ist alles perdu und niemand will mehr Immobilien haben. Ne? Kann vorkommen. Also, welche Vermögenswerte oder auf welche Vermögenswerte kann man diese Barwertmethode anwenden? Aktien, Immobilien, Zinstitel, also alles, was eine regelmäßige Verzinsung aufweist oder einen Mietzins im Bereich der Immobilien. Bei Aktien sprechen wir über die Dividende logischerweise. So, also die Höhe der zukünftigen Zahlung muss ungefähr bekannt sein. Und dann haben wir eben den Zinssatz der Zentralbank, den wir auch wissen, oder den gesamtvolkswirtschaftlichen Zins, der sich eben am Markt bilden würde. Das wäre dann mein Entwurf. Jetzt kommen wir langsam in das Beispiel. Wir haben hier eine Immobilie, die sich mit 5.000 Geldeinheiten pro Jahr verzinst. Das sind die Mieteinnahmen. Wir haben einen Zins von 10% und 100 durch 10 haben wir also einen Barwertfaktor von 10. Und dieses Objekt hat dann 5.000 mal 10 einen Barwert von 50.000 Geldeinheiten. Jetzt kommt die zentral verwaltende Behörde und senkt den Zins von 10 auf 5%. Also von 0 auf 4,5, das hat unsere hier schon gekonnt, das haben wir festgestellt. Also so weit bin ich da nicht weg. Ich habe es auch versucht, ein bisschen einfacher zu machen, zahlenmäßig. Dann sprechen wir also von einem Barwertfaktor von 20 und das Objekt hat nun einen Barwert von 100.000 Geldeinheiten. Ja, hat sich der Substanzwert jetzt gemehrt irgendwie? Hat sich da irgendwas getan? Wahrscheinlich eher nicht. Aber es steht ein anderer Preis dran. Ja, das ist der Punkt. Und jetzt geht die Reise rückwärts, wie sie eben auch hier in Deutschland bzw. im europäischen Raum gegangen ist. Wir gehen jetzt von dem Beispiel wieder zurück und rechnen ein kleines Beispiel durch ein Herr oder eine Frau, wie auch immer, man muss ja immer beides erwähnen heutzutage, machen wir mal. Wir haben also nach wie vor 5% Barwert, 100.000 Geldeinheiten, 70% Fremdkapital, 30% Eigenkapital, das heißt also 70.000 Geldeinheiten kommen von der Bank. Jetzt kommt die zentral verwaltende Behörde, senkt den Zins wieder von 10, sie hebt ihn an, sorry, jetzt komme ich schon durcheinander hier, sie hebt ihn an von 5 auf 10% und lässt den Barwert wieder erodieren von 100.000 auf 50.000. Das heißt also, wir haben eine Unterdeckung von 20.000 Geldeinheiten. Ja? 70.000 ist die Belastung bzw. das, was an Kredit bei der Bank offen ist. Und die 20.000 sind eben jetzt in der Luft sind Luft in der Bilanz. Das heißt, die Bank kommt und möchte Zusatzsicherheiten. Ja? Oder wenn sie die nicht liefern können, dann stellt die Bank das Darlehen fällig. Das darf sie. Da gibt es einen Paragraphen 490 BGB ist das, wenn ich mich recht entsinne. Wie oft die davon Gebrauch machen heutzutage, ich weiß es nicht. Insofern wäre das aber möglich, dass es da zu einem Erdrutsch kommt. Denn wenn diese Zwangsmaßnahmen vielfach stattfinden, dann kommt es zu einem Erdrutsch an der Stelle. Ja, dann kommt es zu Notverkauf, Kreditausfall etc. Bankbilanzen geraten in Schieflage, die Menschen werden unsicher, stürmen die Banken und holen ihr Erspartes ab, also dieser berühmte Bankrun, Bankenkrise, und dann kommt die Notenbank, die Politik, und versucht dann die Banken zu retten und produziert neues Geld, bläht die Geldmenge auf und das Schauspiel geht von vorne los. Ja, das ist der Barwert, das Barwertthema. Mit der nächsten Folie habe ich mal versucht, diese Boom- und Bust-Zyklen so ein wenig darzustellen. Hier oben haben wir die Konjunktur, man sieht das hier leider nicht ganz so gut, das ist die graue Linie, die sich so schlängelt, und haben eben Boom- und Bust-Phasen. Und unten haben wir eine lockere Geldpolitik, das ist hier, und dann eben eine stärker werdende Geldpolitik, wenn eben die Linie nach oben geht. So, und jetzt machen wir mal dieses Beispiel, was wir jetzt hatten. Wir befinden uns im Jahr 2022. Und die Konjunktur schwächt sich schon langsam ab, die Teuerung kommt aber, und was macht die EZB? Sie hebt die Zinsen an ohne Ende und schickt die Wirtschaft tiefer in den Orkus. Ja, und so ist die Geldpolitik, oder so ist die Zentralbank in der Lage, diese Boom- und Bust-Zyklen zu kreieren. Das ist also die österreichische Konjunkturtheorie, auch Ludwig von Mises hat sie entwickelt, aber auch Eugen Böhm von Barwerk war da schon aktiv und hat das schon herausgefunden in seiner ersten Kapitalmarkttheorie. Ja, so sieht das aus. Ist natürlich, solche Dinge sind immer irgendwie unvollkommen. Ich habe einfach irgendwie versucht, das zu skizzieren, dass man es so ein bisschen verdeutlichen kann. Dafür könnte man mir natürlich jetzt erzählen, ja, das kann man so alles nicht machen. Ich kann das schon machen, ich bin erwachsen, und insofern hoffe ich, dass ich das so ein bisschen besser verdeutlichen konnte, beziehungsweise vor allem diese Situation, die wir eben erlebt haben. Ja, also die normative Kraft des Faktischen hilft, diese theoretischen Dinge ein wenig prägnanter auf den Punkt zu bringen und ihnen darzustellen. Welche Konsequenzen ergeben sich auf den Boom- und Bust-Zyklen? Bast und Krise führen zu Pleiten, das hatte ich schon ausgeführt, durch die Insolvenzen geraten Banken in Schieflage und daraus resultiert dann, dass diese Marktanteile irgendwo hinwandern, ja, und die zentralisieren sich. Mit jedem Boom- und Bust-Zyklus zentralisiert sich die realwirtschaftliche Welt und mit ihr die Finanzwelt. JP Morgan, einer der großen Gewinner zur Krise 2007, 2008, auch heute wieder. Ja, letztes Jahr, als es zu den Bankenpleiten in den USA kam, hat JP Morgan jede Menge Anteile, Marktanteile akkumuliert. Also wir halten mit jedem Zyklus eine zentralistischere Welt und natürlich schafft die Politik des Herauskaufens, die schafft Ungerechtigkeit. Lehman hat man vor die Wand fliegen lassen. Andere hat man gerettet. Das ist Willkür. Das hat mit Marktwirtschaft natürlich nichts zu tun. Also kein Eingriff hat mit Marktwirtschaft etwas zu tun. Und insofern hilft wohl nur das politische Unternehmertum, dass man eben nah an der Politik ist, an der Notenbank, dass man gerettet wird. Lehman war wohl nicht nah genug dran. Der Mittelstand ist überhaupt nicht nah dran, er wird also benachteiligt und wir landen immer mehr in einer Bruchteilmarktwirtschaft. Also die letzten Teile der Marktwirtschaft werden mit jedem Boom- und Bust-Zyklus immer weiter herabgesetzt und vernichtet. Ja, Lösung zum Ende oder fast zum Ende sprechen wir nochmal so ein bisschen über eine Lösung. Das hatte ich Ihnen angekündigt und wir sprechen darüber, wie sich der Anleihekurs entwickelt und was daraus dann, welcher Zins sich ableiten ließe. Heute ist es so, dass der Anleihenkurs in der Tendenz den Leitzinsen folgt. Marktwirtschaftlich wäre es so, dass der Anleihekurs den Zins der Anleihe, den Nominalzins, vorgeben würde. Und das möchte ich Ihnen gleich mal kurz vorstellen. Ausgangssituation, wir haben eine Auktion und die Auktion besagt, dass 100 Millionen platziert werden müssen und der Staat möchte 100 Millionen neue Schulden eben aufnehmen und man schaut, zu wie viel Prozent das möglich ist. Das findet im Rahmen einer Auktion statt. Wir landen dann bei einem markträumenden Preis von 5%. Laufzeit der Anleihe 10 Jahre. Sie wird zu 100 ausgegeben und auch zu 100 wieder zurückgenommen. Ja? Und in der Zwischenzeit entwickelt sich eben der Kurs, je nach Bonität des Staates. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist in der heutigen Welt auch abgeschaltet worden. Kommen wir zur nächsten Folie und sprechen über das erste Szenario. Die Bonität des Staates, Sie können da auch eine Unternehmensanleihe, Unternehmen nehmen, wie auch immer, ist vollkommen egal. Die Bonität des Staates verschlechtert sich, das spricht sich am Markt rum, beziehungsweise die Analysten stellen das fest. Das bedeutet, diese Papiere werden den Marktteilnehmern zu heiß. Sie geben sie auf den Markt, wollen sie loswerden, weil sie Ausfallrisiken wittern. Die Papiere werden verkauft, das Angebot dominiert die Nachfrage, die Preise fallen von 100 auf 90. Ja. Ich habe jetzt mal angenommen, um es einfach zu machen, um es mir, uns allen einfacher zu machen, dass sich dieser Umstand kurz nach der Börseneinführung ergeben hat. Die Restlaufzeit ist immer noch 10%. Und jetzt rechnen wir den neuen Zins aus. Wir haben den Ausgabekurs von 100, wir haben den neuen Kurs, die Differenz sind 10 Euro. Das teilen wir durch die Restlaufzeit, landen bei 1 und das addieren wir zu dem ursprünglichen Zins von 5%. Das heißt, das Risiko muss jetzt da eingepreist werden. Und so steigt eben die Nominalverzinsung von 5 auf 6%. Ich hoffe, dass es soweit klar geworden ist. Wenn nicht, dann haben wir jetzt noch die andere Reise, wo die Bonität sich verbessert. Kann ja auch mal passieren, dass ein Staat eine bessere Bonität bekommt. Die Konsequenz, die Papiere werden vermehrt nachgefragt. Sie sind sicher, vermeintlich. Der Preis steigt von 100 auf 110. Und dann ist es eben genau wie gerade, Restlaufzeit 10 Jahre, wieder 10, also minus 10 in dem Fall, die wir da haben und dann sinkt der Zins eben von 5% auf 4%. Also das ist hoffentlich jetzt nicht so schnell gewesen, aber ich glaube, es sollte deutlich sein, dass sich eigentlich der Zins bilden sollte durch das Angebot und die Nachfrage der Anleihen, dass man eben sieht, wenn die Anleihen eine Talfahrt hinlegen, dann heißt das, meine Güte, da ist irgendwas faul. Ne? Und natürlich hat das dann Einfluss auf die nächsten neuen Anleihen, die ausgegeben werden. Ja, wie das so aussieht, sehen wir also in der heutigen Zeit ist es eben nicht so, dass der Preis einer Anleihe sich frei am Markt bildet. Und wir erinnern uns vielleicht der ein oder andere an das Beispiel der UK-Anleihe bzw. der Staatsanleihen von Großbritannien. Da kam es eben zu einer Bonitätskrise, kann man sagen. Die Papiere wurden tatsächlich verkauft und dann wurde die Notenbank eben angerufen und sollte intervenieren. Und das haben sie getan und die Notenbank kann natürlich jede Menge Geld neu drucken. Sie nimmt dann die Anleihen in die Bilanz auf die Aktivseite und schafft dann auf der Passivseite neues Geld und wupp, wird der Kurs mal eben von 92, 50 ungefähr auf über 108 gewuchtet innerhalb von kurzer Zeit. So funktioniert das heute und so wird entsprechend dann der Markt manipuliert, indem die Zentralbank die Staatsanleihen aufkauft und indem sie halt eben auch nicht nur derartige Interventionen durchzieht, sondern eben auch die eigentlich mandatsferne und verbotene sogenannte monetäre Staatsfinanzierung durchführt. Ja. Da nimmt man dann den Umweg über die Geschäftsbanken, dass die Staatsanleihen erst bei der Geschäftsbank landet und dann in der Bilanz der Zentralbank und dann passt das schon irgendwie. Ne. Das ist leider unsere Welt heute, aber wir sind ja hier, um das in irgendeiner Art und Weise mal irgendwann in marktwirtschaftliche Richtung zu bewegen. Ja, zusammenfassend, die Zentralbanken mittlerweile verkommen zur monetären Staatsfinanzierung. Das eigentliche Mandat der Geldwertstabilität, die Anführungszeichen habe ich heute noch schnell ergänzt, weil Geldwertstabilität wird mit 2% definiert. Das heißt, nach 35 Jahren findet eine Vollenteignung statt. Ja, also da ist die Kaufkraft auf Null, wenn Sie 2% als Geldwertstabilität annehmen. Ja, also 2% Teuerung und nicht Inflation. Mittlerweile auch andere politische Ziele, darüber habe ich gesprochen. Auch das dient natürlich der Umverteilung in letzter Konsequenz. Kauf von Unternehmensanleihen großer Konzerne, auch das ist bereits Realität. Und das natürlich zum Wettbewerbsnachteil des Mittelstands. Ja, wenn die Zentralbank die großen Konzerne mit 5. Wenn die Zentralbank eben die Großkonzerne, die Wettbewerber des Mittelstandes finanziert, aber den Mittelstand nicht, dann führt das eben dazu, dass der Mittelstand da natürlich einen Wettbewerbsnachteil hat. Das ist, denke ich, klar. Keinerlei Kontrolle durch uns Bürger. Wichtiger Punkt. Die Zentralbank agiert weitestgehend frei und diktatorisch an der Stelle. Offenkundig dominiert von der Finanzoligarchie, ich hatte das bereits gesagt, Lehman hat man nicht gerettet, andere hingegen schon, da scheint irgendwas zu sein, technokratische Institutionen und das Thema Entkomplexitätsphänomen, schönes Wort, wie ich finde, zu viele Variablen und da kommen wir dann wieder zu der Folie, die jetzt ein zweites Mal kommt, Sie können sich vorstellen, welche das ist, man versucht also, das menschliche Handeln irgendwie zu modellieren, das ist unmöglich. Menschliches Handeln lässt sich nicht in irgendwelche Formeln oder Aggregate packen. Das ist aus meiner Sicht, und da bin ich jetzt deutlich, Blödsinn. Lenin war da auch schon ziemlich deutlich mit der nächsten Folie. Die Einrichtung von Zentralbanken ist bereits die 90% Vergemeinschaftung einer Nation. Der beste Weg, das marktwirtschaftlich-kapitalistische System zu zerstören, ist die Verwüstung des Geldwesens. Er sprach da auch noch von der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt also, das, was wir hier vor uns haben, ist ein kollektivistisches Geldwesen und es dient der Kollektivierung im Zeitablauf. Ja. 2% Teuerung, das ist das Ziel der EZB, das heißt in 35 Jahren, bumm, umverteilt. Ja. Ja, letzte Woche ging es, glaube ich, um die Marktwirtschaft ein Stück weit, oder letztes Mal, nicht letzte Woche. Und wir sehen Nordkorea und das etwas marktwirtschaftlichere Südkorea, das eine leuchtet, das andere nicht. Marktwirtschaft bedeutet nach meiner Definition, ganz kurz noch, Marktwirtschaft bedeutet nach meiner Definition absolute Konsumentensouveränität. Das heißt, die Konsumenten bestimmen täglich durch ihr individuelles und vor allem freiwilliges Nachfrageverhalten über die Produktionsstruktur eines Landes. Das ist ganz wichtig. Nur so ist es möglich, dass die Produktion sich auf die Bedürfnisse der Menschen ausrichtet. Jeden Tag eben mit den Zetteln, die sich Geld nennen, mit denen wir abstimmen können. Voraussetzung, eine kleine Auswahl nur, Konsumentensouveränität auch und insbesondere bei der Wahl des Tauschmittels, des Geldes, absolute Konsumentensouveränität, Vertragsfreiheit, Konzentration auf die einzelnen vertraglichen Verhältnisse, dass da keiner von oben hineinfuscht, was ich da reinschreiben darf in den Vertrag mit Christoph Lüttmann und was nicht. Freie Preisbildung heißt eben, die Preissignalfunktion ist gegeben, das ist ganz wichtig. Das war eines der ersten Themen, die Ludwig Erhard damals umgesetzt hat. Er hat die Preise freigegeben. Nur so konnte sich diese marktwirtschaftliche Entwicklung, die eigentlich immer als Wunder bezeichnet wird, aber es gar nicht war, sondern einfach nur Marktwirtschaft oder mehr Marktwirtschaft, eben entfalten. Und ganz wichtig, das habe ich heute ausgeführt, Zinsbildung durch einen Marktprozess, weil das eben ein Phänomen des individuellen menschlichen Handelns ist. Ja, hier können Sie dann noch einige Informationen finden beim Ludwig von Mises Institut auf freiheitsfunken.ch. Und natürlich bei der Atlas-Initiative. YouTube-Kanal haben wir auch, natürlich auch den YouTube-Kanal des Heilclubs Münsterland. Auch da mal hineinschauen. Und dann erscheint demnächst mit der letzten Folie, möchte ich da kurz darauf hinweisen, das neue Buch Neues Geld für eine freie Welt. Warum das Geldsystem kein Herrschaftsinstrument sein darf. Unter anderem auch ein Beitrag von Georg Habenicht zu den Parallelen zum Ablasshandel damals zu der Zeit Luthers. Links das Buch, was schon erschienen ist, die Geldzeitenwende. Insofern möchte ich es dabei belassen. Das Essen ist, glaube ich, schon fast fertig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, nicht zu trocken und hat Sie auch ein wenig unterhalten und vor allem näher an das Thema Zins herangeführt. Ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, dass das mit dem Thema Zeitpräferenz, mich hat es überzeugt, warum sollte Sie nicht auch überzeugen, wichtig ist, dass Sie sich damit beschäftigen und zu Ihren eigenen Erkenntnissen kommen und eben Ihr eigenes Hirn anstrengen und zum selbstständigen Denken, dass wir da mehrheitlich zurückkehren. Sie alle brauche ich da sicherlich nicht ansprechen, aber einige andere, die wir eben dann irgendwann mal erreichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.